Guten Morgen. Ich hab dir ein allergeltes Schluppe. Ja, jetzt ich schein an. Dann haben wir heute Morgen ein Thema für die Frau und für den Mann, sage ich mal. Ich habe mal zu Frauen gesprochen, einem Frauenabend zum Thema die Unterordnung der Frau aus biblischer Sicht. Am Schluss hat eine Frau gesagt, ja, aber die Männer, ja, sage ich, es wäre falsch, wenn ich jetzt euch Frauen sagen würden, was die Männer tun sollen. Das gibt nur Probleme. Dann geht ihr nach Hause und sagt, der Herr Jakob Thiessen hat so und so gesagt, so und so sollte tun. Dann gibt es nur Konflikte. Also ich muss den Frauen sagen, was ihre Aufgabe ist und den Männern, was ihre Aufgabe ist von der Bibel her. Ich sage, ich rede gerne zu den Männern, habe ich später dann auch gemacht, zum Thema, was ich gestern Abend behandelt habe, was ihre Aufgaben von der Bibel her sind oder besser gesagt unsere. Ich habe da einige Prospekte mit von der SDH, die sind natürlich gratis mitzunehmen. Das ist die SDH Postillis, Informationsbrief sind zwei verschiedene Ausgaben. Also wer gerne zwei mitnimmt, darf sich da bedienen. Das ist die erste Nummer 1 und Nummer 2 von diesem Jahr. Dann habe ich Broschüren und Bücher von mir mitgebracht. Die Vorträge, die meisten jetzt eigentlich alle, außer heute Abend für die Jugend, aber die anderen kann man alle irgendwie auch in diesen Broschüren finden. Da habe ich eine Broschüre Mann und Frau in Ehe und Familie auf der Grundlage der Bibel. Da ist so ungefähr das Thema von gestern Abend und auch das von heute Morgen behandelt. Allerdings gibt es nicht sehr viele. Dann eben auch andere Erziehungsziele und auch Trends und Strömungen. Das ist der erste Teil, den ich morgen früh dann behandeln werde. Die Preise sind aufgeschrieben. Wer gerne diese mitnimmt, darf sie entweder das Geld in die Schachtel legen oder mir geben, darf das auch heute Abend erst mir geben. Oder wer das Geld nicht hat, der darf auch mal etwas so mitnehmen. Das ist auch in Ordnung. Also ist da nicht gestohlen. Es ist schön, über das Thema zu reden. Und doch muss man manchmal heute auch unter Christen damit rechnen, dass es nicht alle glücklich sind, wenn man über solche Themen spricht. Ich habe vor kurzem beim Schweizer Bibelbund zum Thema die Frau in der Gemeinde gesprochen. Diese Vorträge erscheinen jetzt auch in Bibel und Gemeinde. Der erste ist schon erschienen. Die Leute dort waren sehr dankbar insgesamt, aber ich hatte den Eindruck, es sind auch die gekommen, die damit grundsätzlich einverstanden sind und zumindest das biblisch prüfen wollen. Aber es gibt manche, die wollen das gar nicht schon mal biblisch prüfen, hat man den Eindruck, die haben ihre feste Meinung und daran wollen sie nicht, sich nicht rütteln lassen. Aber es ist schön, dass man so in eine Gemeinde kommen kann, wo man doch weiß, dass grundsätzlich auch da das Anliegen besteht, nach den Grundprinzipien der Bibel zu leben. Sowohl in der Gemeinde als auch in Ehe und Familie. Die Unterordnung der Frau bzw. die Rolle der Frau in Ehe und Familie nach der Bibel. Ich habe hier folgende Schwerpunkte für heute Morgen. Erstens die Frau als Hilfe des Mannes in seiner Führungsaufgabe. Zweitens der verborgene Schmuck der Frau. Und drittens die Bedeutung der Mutter für die Kinder. In der Geschichte, in der Kirchengeschichte sehen wir schon sehr früh, dass Frauen oft unterdrückt worden sind. Das weibliche Wesen verachtet wurde. Also bereits im zweiten Jahrhundert, und zwar nicht durch Einfluss der Bibel des Alten Testaments oder des Neuen Testaments, sondern durch eine falsche Philosophie, durch die Gnosis oder auch den Platonismus. Also schon sehr früh wurden Frauen unterdrückt und wurde das weibliche Geschlecht als das Geringere dargestellt. Dadurch hat es vor allem in letzter Zeit dann eine Gegenbewegung gegeben, den sogenannten Feminismus, wo man alle auf die gleiche, also alles gleichsetzen will und sagt, dass Männer und Frauen ja gleich seien, gleiche Aufgaben hätten und so weiter. Auf der anderen Seite will der Feminismus eigentlich gar nicht das, sondern will, dass das weibliche Prinzip überall herrschend sei. Deswegen meint man ja heute, es müssten immerhin mindestens 50% in allen Gremien müsste vertreten sein durch Frauen. Also ist denn das Gegengewicht. Biblische Prinzipien für Mann und Frau hat nichts mit Unterdrückung zu tun, sondern im Gegenteil führt in die wahre Freiheit. Wenn wir das leben, was die Bibel lehrt, wie wir das hier vorher in der Einleitung auch gehört haben, dann werden wir befreit. Männer und Frauen werden befreit, wirklich das sein zu können, wofür Gott uns geplant hat. Und das ist wahre Freiheit. Wenn wir das sind, wofür Gott uns geplant hat, als Mann, als Frau. Einleitend wieder ein Zitat von Lawrence Krepp, diesmal zur Frau. Krepp schreibt in seinem Buch Als Mann und als Frau, wenn Frauen feminin, das ist weiblich sind, gewinnen ihre Männer Selbstvertrauen, wenn sie Verantwortung übernehmen und fühlen sich in tiefer Liebe und großer Achtung zu ihrer Frau hingezogen. Die Anteilnahme und Liebe ihrer Frau bedeutet ihnen mehr als lang ersehnte Ehre und Erfolg. Sie fühlen sich im tiefsten Bereich ihres Wesens gestärkt, dort, wo nur ihre Frau sie mit ihrer Weiblichkeit erreichen kann. Zitat Ende. Das Wesen von Mann und Frau ist nach der Bibel im Wesen der Dreieinigkeit Gottes begründet. Und das zeigt uns schon der biblische Schöpfungsbericht im 1. Mose 1 und 2. Und darauf möchte ich jetzt vor allem dann im nächsten Schritt eingehen. Die Frau als Hilfe des Mannes in seiner Führungsaufgabe. Der Schöpfungsbericht zeigt uns sehr klar, dass Gott zuerst den Mann geschaffen hat als seinen Stellvertreter auf dieser Erde, als seinen Verwalter auf dieser Erde. Gott hat den Mann zuerst geschaffen, damit er ihn vertrete und sein Verwalter sei. Und dann heißt es aber ganz klar, und es ist nicht gut, dass der Mann allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm gegenüber sei. Der Mann brauchte eine Hilfe, die ihm gegenüber sei, heißt es hier im 1. Mose Kapitel 2. Das Wort, das Luther mit Gehilfen wiedergibt, ist das hebräische Wort Eser. Eser heißt Hilfe, Beistand, Unterstützung, Stärke, Kraft. Das Wort erscheint im Alten Testament in insgesamt 22 Versen. Meistens mit Bezug auf Gott. Wenn von der Hilfe des Menschen die Rede ist, dann immer im negativen Sinn, in dem Sinn, dass Menschen ja nicht helfen können. Und hier heißt es auch die Tiere können dem Menschen nicht diese Hilfe bieten. Also sonst außerhalb dieser Stelle immer nur von Gott. Im positiven Sinn ist das Wort sonst ausschließlich für Gott gebraucht. Wird betont, dass die Hilfe des Menschen allein von Gott kommen kann. Also können wir sagen, ist das hier 1. Mose 2, 18 die einzige Stelle im Alten Testament, wo das Wort Hilfe positiv für einen Menschen gebraucht wird. Die Frau als Hilfe für den Mann. Und von daher muss man sehen, dass das Wort im sehr positiven Sinn gebraucht wird. Folgende Anmerkungen dazu. Erstens, wir merken also, dass das Wort Hilfe oder Gehilfen, wie Luther übersetzt, durchaus eine sehr, sehr positive Bedeutung hat. Zweitens lesen wir im Hosea 13, Vers 9, Israel, du bringst dich ins Unglück, denn deine Hilfe steht allein bei mir, spricht der Herr. Deine Hilfe steht allein bei mir. Kein Tier, kein zweiter Mann konnte dem Adam, dem Mann, diese Hilfe bieten, diese Hilfe erfüllen. Die Bezeichnung der Frau als Hilfe ist keine negative Abwertung für die Frau, vielmehr zeigt sie, dass der Mann ergänzungsbedürftig ist und dass er auf ihre Hilfe angewiesen ist. Die Bezeichnung Gehilfen oder Hilfe für die Frau bedeutet auch keineswegs, dass die Frau eine Sklavin des Mannes sei. Vielmehr soll ihre Würde vom Mann beachtet werden. Eine wirkliche Hilfe kann die Frau nur dann für den Mann sein, wenn sie mitdenkt und auch mit Verantwortung übernimmt. Aber auf der anderen Seite bedeutet das für die Frau, dass sie nicht durch Selbstverwirklichung oder durch eigene Karriere zu einer Lebenserfüllung kommt, sondern vielmehr gerade dadurch, dass sie den Mann in seinen von Gott anvertrauten Aufgaben unterstützt. Nach dem Sündenfall heißt es, sagt Gott zur Frau, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein und er wird über dich Herr sein. Dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Das Wort Verlangen ist abgeleitet von einem Verb, das heißt so viel wie voll sein, überfließen. Können wir sagen, durch die Unterstützung deines Mannes wirst du zu deiner Lebenserfüllung kommen. Dazu schreibt Krepp, und er verweist darauf, dass verschiedene Untersuchungen, Nachforschungen angestellt wurden, und dass er betont und sagt, dass Frauen eine eigene Karriere allgemein eher als eine Gefahr für die Persönlichkeitsentwicklung gesehen haben. Krepp schreibt, Zitat, eine Frau fühlt sich dann besonders weiblich, wenn sie ihre Gabe, Beziehungen zu stärken und andere Menschen zu ermutigen, entfalten kann, indem sie andere dazu einlädt, den Segen einer Beziehung zu erleben. Eine Frau ist nicht so sehr auf Leistungen ausgerichtet, um Erfüllung zu finden, obwohl sie sich über eine bestandene Prüfung genauso freuen kann wie ein Mann. Viel wichtiger ist für sie, etwas von sich selbst zu verschenken, um eine Beziehung zu fördern und zu vertiefen. Ihr Schwerpunkt liegt nicht darauf, in die Welt hinauszugehen, sondern in eine Beziehung einzutreten. Sie merken hier genau das, was die Bibel aufzeigt, dass Gott die Männer und Frauen verschieden gemacht hat, was man heute oft nicht wahrhaben will. Aber es ist einfach so, und wir können sagen, Gott sei Dank, dass es so ist, dass wir unterschiedlich sind. Weil Gott den Mann dazu bestimmt hat, sein Stellvertreter auf Erden zu sein und dafür die Hauptverantwortung zu tragen, und weil Gott dem Mann die Frau als Hilfe zur Seite gestellt hat, ist die Frau allgemein anpassungsfähiger und auch anpassungsbereiter als der Mann. Ich kann sagen, vielleicht nicht ganz so stur, wenn man es negativ ausdrücken will. Die Frau kann sich einfacher anpassen als der Mann. Und sie ist auch bereiter dazu. Sie hat ein besseres Einfühlungsvermögen und ist stärker personenbezogen. Diese Eigenschaften der Frau helfen dem Mann, wirklich Mann zu sein und seine Verantwortung wahrzunehmen. Es fällt ihm dann leichter, der Frau die Geborgenheit und den Schutz zu geben, den sie braucht. Unter diesem Schutz des Mannes wird andererseits die Frau auch größere Bereitschaft zeigen, sich dem Mann körperlich hinzugeben. Der Mann seinerseits braucht diese Anlehnung und Wärme der Frau, um Selbstvertrauen zu gewinnen und damit ihm seine Führungsaufgabe nicht zu stark belastet. Also wir sehen hier, wie wichtig das ist für das gegenseitige Verhältnis, dass wir wirklich dem Wesen entsprechend das auch umsetzen in der Ehe. Gott hat also den Mann als seinen Verwalter und Stellvertreter auf die Erde gestellt. Der Mann soll diesen Dienst in der Unterordnung Gott gegenüber erfüllen. Weil das so ist, muss der Mann immer wieder nach außen hin zeigen, was er kann. Vielmehr als die Frau. Insgesamt sind Männer also geneigt, nach außen hin zu zeigen, zu bestätigen, dass sie was leisten können, dass sie was können. Wenn Frauen etwas besser können als Männer und damit noch pocht, dann fühlen Männer sich leicht unterlegen und ihr Hauptsein in Frage gestellt. Es kommt zu einem Tauziehen um die Führungsrolle, welches weder für Mann noch für Frau positiv ist, wenn es so einem Tauziehen um die Führungsrolle kommt. Es hat keine positive Auswirkung, weder für die eine Seite noch für die andere Seite. Der Mann kann nicht entspannt seine Verantwortung wahrnehmen und wird immer wieder zeigen müssen, dass er das Haupt ist. Dann wird es ihm aber auch schwerfallen, wirklich zärtlich zu seiner Frau zu sein. Deshalb fordert Paulus die Frau auf, und so heißt es wörtlich in Epheser 5, Vers 33, die Frau soll den Mann fürchten. Heißt natürlich nicht Angst haben, das heißt Ehrfurcht und Respekt zeigen der Verantwortung des Mannes gegenüber. Sie soll den Mann fürchten, sagt Paulus. Sie soll Ehrfurcht und Respekt haben vor dieser Aufgabe des Mannes, vor dieser Verantwortung des Mannes. Die Frauen haben den Schlüssel, aus den Männern wirkliche Männer zu machen. Männer, wie Gott sie haben will. Frauen haben den Schlüssel dazu. Ja, das ist ein großes Wort. Ja. Aber nicht dadurch, dass sie jetzt mal anfangen, den Mann zu belehren und ihn zu bevormunden, sondern indem sie ihn ermutigen und ihn unterstützen. Ihn ermutigen, seine Verantwortung vor Gott zu tragen. Das ist ganz wichtig. Also nicht, indem man den Mann jetzt endlich mal erzieht, wo man denkt, die Eltern haben es vernachlässigt. Könnte man denken, wenn man heiratet, nicht, die Eltern haben den jungen Mann nicht so richtig erzogen, jetzt muss ich das mal tun, das kommt nie gut. Sondern indem Frauen, Männer ermutigen, unterstützen in ihren Verantwortungen. Von einer solchen Frau lesen wir in Sprüche 31, von Vers 10 bis 31. Eine solche Frau hat erkannt, dass ihre Arbeit in Haus und Familie eine ihr von Gott zugewiesene Aufgabe ist. Nicht eine Last, ein Muss, eine Pflicht, sondern eine ihr von Gott zugewiesene Aufgabe. Deshalb gibt sie sich der Arbeit hin und erfüllt sie mit Freuden. Das ist ganz entscheidend. Weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Natürlich ganz ironisch gemeint. Das ist ein Abwasch, tut sich von allein und so weiter und so fort. Natürlich wissen wir, dass es ganz ironisch gemeint ist und dass eine Frau, wenn sie ihre Aufgaben so erfüllt, das oft nicht leicht hat. Das ist eine harte Arbeit. Hausfrau sein ist wohl, würde ich fast sagen, der härteste Beruf, den es gibt. Auf jeden Fall eines von den schwersten Berufen. Aber es ist eine ganz wichtige und eine schöne Aufgabe, denke ich. Und wir als Männer sollten das verstehen und schätzen und anerkennen, dass diese Aufgabe nicht immer leicht ist. Denn wenn eine Frau diese Aufgaben mit Hingabe tut, erfüllt, dann liegt darauf ein sehr, sehr großer Segen. Ein sehr, sehr großer Segen, ein unschätzbarer Segen, wenn eine Frau diese Aufgabe als Hausmutter und Hausfrau mit Hingabe und der Überzeugung, dass es von Gott, eine Aufgabe von Gott gegeben ist, erfüllt, dann ist es ein Riesengeschenk für das ganze Haus, für die ganze Familie. Das wird natürlich nur dann möglich sein, wenn Frauen das durch den Geist Gottes tun, durch Jesus Christus im Herzen. Also nur Frauen, die wirklich Jesus lieben, die sich Jesus unterordnen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, sind dazu schlussendlich imstande. Aus eigener Kraft werden wir das nicht schaffen. Von so einer Frau berichtet uns Sprüche 31. Wir können sogar sagen, dass diese Frau, die dort beschrieben wird, ich kann den ganzen Abschnitt jetzt nicht lesen, aber dass diese Frau sozusagen eine Hausherrin ist. Paulus braucht das Wort Hausherrin. Sie ist eine Hausherrin. Aber das ist eine Frau, die in ungezwungener Weise sich dem Mann als dem Hauptverantwortlichen unterordnet. Für den Mann ist das sehr wichtig, damit er ungezwungen Mann sein kann. Ein solcher Mann muss nicht ständig zeigen, dass er das Haupt ist. Er kann zärtlich sein zu seiner Frau, ohne dass sein Mannsein und sein Hauptsein damit in Frage gestellt wird. Dann heißt es von solchem Mann oder in Bezug auf solche Frau in Sprüche 31, Vers 11, ihr vertraut das Herz ihres Mannes. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes. Für Vertrauen steht im Hebräischen das Wort Batach. Und das ist verwandt mit Labetach, das heißt sicher sein. Wir können auch sagen, der Mann fühlt sich in der Gegenwart seiner Frau sicher, weil er sich geachtet weiß, weil er sich in seinem Hauptsein respektiert fühlt, weil er nicht immer zeigen muss, dass er schlussendlich das letzte Wort hat, dass er das Haupt ist. Das kann er ganz ungezwungen sein. Ein solcher Mann fühlt sich also respektiert und deswegen sicher in seinen Aufgaben. Und das ist ganz interessant. Es heißt da nicht von der Frau, sondern von dem Mann, dass er in den Stadttoren bekannt ist, Zitat, wenn er Sitzung mit den Ältesten des Landes hält. Zitat Ende. Das heißt, der Mann gehört zur Führungsschicht der Stadt, zu den Ältesten der Stadt. Er macht Karriere, er ist durchaus erfolgreich, weil er eine Frau hat, die ihn darin unterstützt. Der Mann hat also hier, kann sich in seinem Beruf voll entfalten. Aber ich bin überzeugt, dieser Mann, der kommt gerne wieder nach Hause. Nach der getanen Arbeit kommt er gerne wieder nach Hause, weil er sich dort geachtet weiß. Weil Gott dem Mann die Frau als Hilfe zur Seite gestellt hat, fällt es ihr leichter, selbstlos zu dienen. Das ist ja heute auch ein eher negatives Wort, aber nach der Bibel sehr positiv. Wir brauchen das dringend, dieses selbstlose Dienen. Wir haben dann Angst, wir würden die Würde verlieren, aber nach Sprüche 31 ist das Gegenteil der Fall. Diese Frau verliert nicht die Würde, sondern sie gewinnt an Würde. Denn es heißt in Vers 25, Kraft und Würde sind dir gewandt, und sie lacht des kommenden Tages. Kraft und Würde sind ihr gewandt und sie lacht des kommenden Tages. Also dieser selbstlose Dienst ist nichts Negatives, dadurch verliert man nicht an Würde, sondern man gewinnt. Wie wichtig wäre es, diese biblischen Prinzipien heute wieder neu zu lernen, damit es heile Ehen und Familien und damit auch eine heile Gesellschaft geben kann. Ganz entscheidend. Dann zum nächsten Schwerpunkt, der verborgene Schmuck der Frau. Dazu lese ich uns den Abschnitt aus 1. Petrus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6, hat übrigens meine Frau mir gelesen auf unserer Hochzeit. 1. Petrus 3, 1 bis 6. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche Durchflechten der Haare und Umhängen von Gold und Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herrn nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Soweit das Bibelwort. Ich glaube nicht, dass dieser Text sagt, dass Frauen sich gar nicht schmücken sollen, im Gegenteil. Aber der äußerliche Schmuck darf nicht im Mittelpunkt stehen, sondern der innere Schmuck ist viel wichtiger. Das lesen wir übrigens ja schon in Sprüche 31. Das ist das Entscheidende, der sanfte Geist, das ist der entscheidende Schmuck, sagt Petrus hier. Äußerlicher Schmuck kann der Ehe sicher nur dann ein Segen sein, wenn er aus Liebe zum Partner geschieht. Wenn Frauen sich schmücken, hat man den Eindruck, dass oft nicht der Partner, sondern andere Personen im Mittelpunkt stehen. Also man sollte dann schon sich schmücken aus Liebe zum Partner und nicht in erster Linie an andere Personen denken. Liebe Frauen, schmückt euch, aber tut das in erster Linie für eure Männer und Seid dabei ein Vorbild auch für andere, vor allem auch für jüngere Frauen. Es ist wichtig, dass man immer sich auch so anzieht, dass man ein Vorbild ist, ein christliches Vorbild für andere. Schmückt euch aber vor allem innerlich mit dem Schmuck eines sanften Geistes. Denn das ist, was Männer dringend brauchen. Noch viel dringender als den äußerlichen Schmuck. Sie brauchen dringend den Schmuck des ganzen sanften Geistes. Männer sind oft auf der Arbeitsstelle verschiedenen Problemen ausgesetzt und sie haben zu kämpfen dort mit verschiedenen Schwierigkeiten. Wenn sie dann nach Hause kommen, dann brauchen sie die sanfte Bestätigung durch die Frau und nicht eine Frau, die ständig nörgelt und wo er sich dann wieder erneut durchsetzen muss. Das ist nicht gut. Vielleicht kennt ihr auch das Lied von Katja Eckstein, dann heirat doch dein Büro. Du liebst es ja sowieso. Stell dir dein Bett und dein Computer dort hinein und so weiter, nicht? Dann heirat doch dein Büro. Vielleicht ist dein Mann nicht mit dem Büro verheiratet, vielleicht mit dem Fußball oder mit dem Fernseher. Ja, vielleicht habt ihr das auch alles nicht, umso besser. Aber das ist oft ein Problem, nicht? Und dann fangen die Frauen an zu nörgeln, zu schimpfen, wenn der Mann dann endlich mal nach Hause kommt. Nicht? Er ist ja eh ständig unterwegs. Ich kenne so eine Frau, ich war viel oft bei diesem Ehepaar früher. Der Mann war ein angesehener Mann der Gemeinde. Aber der hatte dort eine Verantwortung, dort Verantwortung, dort eine Sitzung. Die Frau hat immer geschimpft, dass er nie zu Hause sei. Und wenn er dann nach Hause kam, dann musste er das und das und das tun und laufen und rennen. Aber die Anerkennung fehlte. Also es war ein ständiges Nörgeln da. Heute muss man sagen, leider ist der Mann weg von ihr. Leider. Er war um die 70, als er wegging. Und sie auch, ein bisschen über 70. Das ist eine ganz traurige Geschichte. Also das bringt nicht sehr weit. Wenn man das Problem hat, dass Männer mit dem Büro, mit der Arbeitsstelle verheiratet sind, mit sonst irgendeiner Sache, selten zu Hause sind, dass man dann ständig nörgelt. Das wird die Männer nicht gerade nach Hause ziehen. Man wird also das Gegenteil erreichen von dem, was man erreichen möchte. Versuche deinen Mann zu verstehen und dich auch ein bisschen für das interessieren, was ihn beschäftigt. Vielleicht mal nachfragen, ja, wie war es, wenn sich jemand für Fußball interessiert? Ja, wer hat ein Tor geschossen vielleicht? Einfach, dass man sagt, man interessiert sich auch oder für den Beruf. Ja, wie war das? Was gab es für Schwierigkeiten? Das ist wichtig, dass der Mann sieht, man interessiert sich dafür. Und man versucht, Verständnis aufzubringen und vor allem versucht man dem Mann, das dann zu Hause schön zu machen, wenn er nach Hause kommt, dass er sich dann doch zu Hause wohlfühlt, dass er gerne nach Hause kommt. Also wie gesagt, ich spreche jetzt zu den Frauen. Ne? Sag nicht, dass die Männer damit recht haben, aber ich versuche da zu helfen. Was kann man tun in so einer Situation? Wenn das so ist, also wenn man versucht, Verständnis aufzubringen, wenn man versucht, den Männern das Zuhause schön zu machen, dann kann man sich auch mal hinsetzen und über Schwierigkeiten reden, die man hat, in der Ehe hat. Und ich glaube, da gibt es in jeder Ehe auch irgendwann mal Schwierigkeiten, Sachen, wo man gerne mal darüber reden möchte. Aber es kommt ganz anders an, wenn man das in so einer liebevollen Atmosphäre tut, als wenn man gleich nörgelt und schimpft, dann kommt es nicht gut an. Man möchte ja schlussendlich eine Veränderung erreichen. Und so kann man darüber in aller Liebe, in allem Respekt auch darüber reden. Wichtig ist noch zu betonen, dass die Kinder nicht den Platz des Mannes im Herzen der Frau einnehmen dürfen. Vor allem, wenn der Mann viel unterwegs ist, dürfen nicht die Kinder diesen Platz einnehmen. Denn dann kommt es auch nicht gut. Und dennoch einen letzten Schwerpunkt, die Bedeutung der Mutter für die Kinder. Die Bibel sagt uns einiges. Als ich mal anfing, in der Bibel nachzulesen, was sagt die Bibel über die Bedeutung der Mutter, da habe ich gestaunt, wie viel sie sagt. Direkt oder indirekt, gar sehr viel. Und das zeigt, dass die Mutter eine ganz zentrale Bedeutung hat für die Familie. Ihre erste Aufgabe ist es, für die Familie da zu sein. So betont es Paulus auch in 1. Timotheus 5, und Vers 10 und 14. Und weil es so ist, hat Gott ihr ein besonderes Feingefühl ins Herz gegeben. Die Wärme der mütterlichen Liebe ist für die Entwicklung des Kindes von größter Bedeutung, von allergrößter Bedeutung. Diese Wärme der Mutter. Gott hat der Mutter ein besonderes Feingefühl ins Herz gegeben, das wir Männer so nicht haben. Zumindest in der Regel nicht haben. Haben wir gehört, dass meine Untersuchung angestellt hat, ist ja heute modern, dass der Hausvater dann auch zu Hause bleibt und die Mutter ihrem Beruf nachgeht. Und man hat scheinbar festgestellt, dass das so ist, wie wenn man ein Kindermädchen hat. Also Hausvater und Kindermädchen auf der gleichen Stufe. Der Hausvater kann nicht die Hausmutter ersetzen, weil die Mutter einfach etwas hat, das wir nicht haben, das Gott ihr ins Herz gelegt hat. Und diese Wärme braucht das kleine Kind dringend, um sich gesund entwickeln zu können. Dringend. Weil die Geborgenheit des Kindes und auch die körperliche Nähe, vor allem auch im Leben des Kleinkindes, sehr stark die spätere Gottesbeziehung mitprägen. Wie uns bereits im Psalm zeigt, sollten nicht nur Mütter, aber auch Väter sich viel Zeit für Kleinkinder nehmen, aber besonders auch die Mütter. So lesen wir zum Beispiel im Psalm 22, Vers 10. Psalm 22, Vers 10. Du hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen, du führtest mich zum Vertrauen an der Brust meiner Mutter. Zum Vertrauen, das gleiche Wort wie in Sprüche 31. Das Herz des Mannes vertraut ihr. Es fühlt sich sicher. Du führtest mich zur Sicherheit, können wir hier auch übersetzen, an der Brust meiner Mutter. Dort an der Brust der Mutter lernt das Kind, was es heißt, im Leben geborgen zu sein. Und zwar später in der Gegenwart Gottes geborgen zu sein. Es ist dringend notwendig, gerade in unserer Zeit, dass wir uns in Gott geborgen wissen, sicher wissen. Und so lesen wir auch im Psalm 131, Vers 2. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein entwöhntes und daher gestilltes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind, so ist meine Seele in mir. Hier haben wir das gestillte Kind, das an der Brust der Mutter zufrieden ist, glücklich, geborgen. Mag es draußen stürmen oder was auch immer. Das Kind ist geborgen an der Brust der Mutter. Und so sagt der Psalmist, so ist meine Seele in Gott. Ein Kind, das diese Geborgenheit nicht lernt, wird später Mühe haben, sich in Gott geborgen zu wissen. Forschungen haben gezeigt, wie entscheidend die intensive Betreuung durch die Mutter im Leben des Kleinkindes ist. Dazu ein Zitat von Werner Neuer in seinem Buch Mann und Frau aus christlicher Sicht. Zitat: Wie ausschlaggebend für das gesamte spätere Leben die intensive Betreuung vor allem von Kleinkindern durch ihre Mutter ist, haben die psychologischen und verhaltensbiologischen Forschungen zu Genüge erwiesen. Die Kinder brauchen den vollen personalen Einsatz ihrer Mutter, wenn nicht schwere geistige und körperliche Beeinträchtigungen riskiert werden sollen. 7,5 Mal so häufig als aus irgendeinem anderen Grund wird der Mensch im Jugendalter kriminell, wenn er in den ersten Lebensjahren nicht in der konstanten Nähe seiner Mutter gelebt hat. Zitat Ende. Wenn man bedenkt, was das für unsere heutige Gesellschaft hier in unseren Ländern bedeutet, ist das katastrophal. Katastrophal. Wenn man bedenkt, was das für Auswirkungen haben wird. Und man doch immer mehr dem Staat die Kinder übergeben will. Also wie wichtig das ist. Zeigt nicht nur die Bibel, zeigen also auch Forschungen. Natürlich können die nur die Bibel bestätigen. Von einer solchen Frau spricht also Sprüche 31, die fleißig mit den Händen arbeitet, die aber auch ihre Kinder unterweist. So lesen wir in Vers 26, Sie, diese Frau, tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist freundliche Unterweisung. Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist freundliche Unterweisung. Das Wort Unterweisung, griechisch Torah, bezieht sich in der Regel auf die göttliche Offenbarung. Das Wort Weisheit bezieht sich auf Gottes Weisheit in der Schöpfung, aber auch auf Gottes Weisheit in seinem Heilsplan, in seinem Wort und zeigt, dass die Frau die Bibel lebensnah erklärt, an ihre Kinder weitergibt. Sie weist auf Gottes Weisheit in seiner Schöpfung hin, aber auch in seinen Plan für uns Menschen. Die Mutter, natürlich auch der Vater, zeigen den Kindern, dass Gott in seiner großen Weisheit für sie einen bestimmten Plan hat. Ja, sie tut ihren Mund auf mit freundlicher Unterweisung. Übersetzen könnten wir auch mit Weisung, Unterweisung der Gnade, der Güte. Diese Güte Gottes, diese Gnade Gottes hat sich vor allem durch das Kreuz von Golgatha offenbart, wo Jesus für die Menschheit gestorben ist. Da sehen wir, wie sehr Gott uns liebt und wie groß seine Gnade ist. Und die Mutter darf das neben dem Vater den Kindern weitersagen. So steht es hier in Sprüche 31. Eine solche Mutter wird versuchen, diese bedingungslose Liebe Gottes an die Kinder weiterzugeben. Denn wo Kinder sich von Eltern geliebt wissen, können sie leichter Gottes Liebe aufnehmen und Jesus in ihr Herz aufnehmen. Eine biblische Unterweisung soll also einerseits mit einer bedingungslosen Liebe Hand in Hand gehen, andererseits aber auch mit einer klaren Führung und Erziehung zum Gehorsam. Und dazu braucht es Regeln. Regeln sollten erklärt und begründet sein, denn ich meine es wichtig, dass Kinder nicht einfach zum blinden Gehorsam erzogen werden, sondern zum verantwortungsvollen Gehorsam, dass sie verstehen, warum sie das tun und das tun sollen und das lassen sollen. Das ist natürlich eine mühsame Arbeit, eine schwierige Arbeit, aber es lohnt sich, denn von einer solchen Frau lesen wir in Sprüche 31, 28, es treten ihre Söhne auf und loben sie. Vielleicht denkt man zuerst, ja, meine Arbeit wird überhaupt gar nicht geschätzt. Sie bringt überhaupt nichts. Und doch sollten wir auch als Männer die Frauen immer wieder ermutigen, denn irgendwann wird man ganz bestimmt die Frucht sehen. Es treten ihre Söhne auf und loben sie. Ich habe mal meine Mutter diesen Abschnitt aufgeschrieben zum Muttertag und ihr gesagt, ja, ich meine, so eine Mutter habe ich. Sie hat mir viel später gesagt, dass ihr dabei die Tränen gekommen sind, als sie das gelesen hat. Denn wenn man denkt, man macht, man müht sich ab und man tut das Beste, aber es bringt nichts und man macht ja doch so viele Fehler, aber es lohnt sich ganz sicher. Lasst uns also nicht müde werden dieser schwierigen Aufgabe, denn das Resultat kommt. Es zu beachten, dass wohl hinter den meisten erfolgreichen Männern Gottes im Reich Gottes die mühsame Erziehungsarbeit einer gottesfürchtigen Mutter steht. Solche Frauen soll man rühmen, Sprüche 31, Vers 10. Noch ein paar Ratschläge für Mütter von Claudia Müllern. Sie ist ja selbst Mutter von vielen Kindern, eigenen Kindern, Adoptivkindern. Claudia Müllern schreibt, dass Mütter auf die Würde des Kindes achten sollten. Man sollte Kinder nicht anbrüllen und lieblos behandeln. Zitat, der Gedanke, dass Kinder Geschöpfe Gottes und eine Gabe an mich sind und ich ihnen dementsprechend begegnen muss, hat mir sehr dabei geholfen. Ich will alle meine Kinder gleich lieben und schätzen. Zitat Ende. Dann will Claudia Müllern, Zitat, keine Mutter sein, die ihre Kinder unter Druck setzt, nörgelt, kritisiert und nachtragend ist. Hat jemand etwas angestellt und wieder bereinigt, kommt die Sache nicht wieder auf den Tisch. Zitat Ende. Das heißt, wenn eine Sache bereinigt ist, dann darf man sie nachher nicht wieder vorwerfen. Das gilt besonders auch für die Ehe, nicht? Wenn man etwas bereinigt, dann ist es bereinigt, dann wirft man es dem anderen nie wieder vor. Den Kindern Liebe und Geborgenheit, aber auch Freiheit und Achtung ihres Privatbereiches schenken. Dadurch werden Kinder zur Selbstständigkeit erzogen. Es fällt Mütter scheinbar besonders schwer, ihre Söhne freizugeben und Schwiegertöchter zu akzeptieren. Scheinbar ist das immer wieder ein Problem. Das heißt, die Nabelschnur ist noch nicht so richtig durchgetrennt zwischen Sohn und Mutter. Das wird dann allerdings mit der Schwiegertochter Probleme geben. Zitat, die Gefahr besteht besonders dann, wenn eine Frau in der Beziehung zu ihrem Mann nicht die Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Zärtlichkeit bekommt, die sich wünscht. Deshalb sucht sie durch ihren Sohn die männliche Aufmerksamkeit zu gewinnen, die ihr Mann ihr nicht gibt. Zitat Ende. Das ist aber problematisch. Und wie gesagt, auch für die spätere Beziehung des Mannes zu seiner Frau. Wenn die Nabelschnur immer noch nicht durchgeschnitten ist. Also die Nabelschnur der gefühlsmäßigen Beziehung natürlich. Dann liegt es nach Claudia Müllern an der Mutter, dem Sohn, Zitat, all das beizubringen und vorzuleben, was Frausein tatsächlich bedeutet, um in ihm vor allem Respekt und Achtung vor Frauen zu wecken. Zitat Ende. Also dass die Mutter dem Sohn das Frausein vorlebt. Dazu muss man noch erwähnen, dass Frauen, die sehr dominant sind, oder Söhne von Frauen, von Müttern, die sehr dominant sind, eher homosexuell werden, eher eine Neigung haben zur Homosexualität. Die Mutter muss nach Müllern ihrer Tochter helfen, zu ihrer eigenen Identität, zu ihrem eigenen Rollenverständnis als Frau und Mutter zu finden. Dazu noch ein letztes, längeres Zitat. Wenn ein junges Mädchen beachtet, dass die Mutter glücklich ist, Frau zu sein, in ihrer Ehebeziehung zufrieden ist, die Mutterphase gern durchlebt und darüber hinaus in Beruf, Gemeinde und Gesellschaft ihre Frau steht, wächst die Tochter mit einer positiven Erwartung an ihr Frausein heran. Sie müssen ihre Tochter vor einer übertrieben emotionellen Abhängigkeit vom Mann bewahren, etwa in der Art, dass sich alle ihre Gedanken nur darum drehen, wie sie Männer gewinnen und ihnen gefallen kann. Aber ihr auch helfen, nicht nur im Wettbewerb mit ihm zu stehen, das heißt stets das Gleiche oder mehr leisten zu wollen. Beides ist ungut. Also weder sollen Mädchen ständig nur denken, wie kann ich den Männern gefallen, noch sollen sie meinen, ich muss den Männern zeigen, dass ich mindestens so viel leisten kann wie sie. Sie sollen gerne Frau sein. Und wenn sie das lernen von der Mutter, dass es Spaß macht, dass es Freude macht, natürlich leben wir nicht nur vom Spaß, das ist ganz klar, aber in dem Sinn, dass es Freude macht, Gott in dieser Weise zu dienen, dann wird es ihnen sehr stark eine Hilfe sein. Zusammenfassend können wir also sagen, es ist Gottes Plan, dass die Frau vor allem für die Familie da ist. Für den Mann, ihm zur Seite steht, ihn unterstützt in seiner Aufgabe, in seiner Verantwortung Gott gegenüber als Stellvertreter Gottes in der Schöpfung, in der Erziehungsarbeit, Kleinkinder und auch später brauchen Kinder dringend die ständige Betreuung durch die Mutter. Wenn das nicht geschieht, wenn Mütter nicht Zeit haben, wenn sie ihrer Karriere nachlaufen müssen, dann ist die Entwicklung des Kindes nicht gesund. Dann wird das zu falschen Ergebnissen führen, die sehr problematisch sind. Deswegen ist wichtig, dass Mütter gerne und mit Überzeugung diese Rolle erfüllen, die Gott ihnen zugedacht hat, damit die Kinder sich gesund entwickeln können, persönlich, geistlich gesund entwickeln, damit sie sich so entwickeln können, wie Gott es haben möchte. Und wir sehen, dass wir da ganz große Aufgaben haben, aber auch schöne Aufgaben. Es ist mein Wunsch und Gebet, dass Gott uns dabei Kraft und Gelingen schenkt. Darf ich einladen zum Gebet. Herr Jesus, himmlischer Vater, du weißt, wie oft wir rebellisch sind und wie oft wir es besser wissen wollen als du, als dein Wort. Ja, so kann es ja nicht gemeint sein, weil es uns nicht passt. Aber schenke Gnade, dass wir doch wieder zurück zu diesen Rollen finden. Wir als Christen, als deine Nachfolger in deinen Gemeinden, ja, damit wir sehen, wie wichtig das ist, dass es auch Mütter gibt in diesem Sinn, die Zeit haben für die Familien, für die Kinder. Ja, damit wir diese Erziehung nicht dem Staat überlassen, damit die Kinder sich gesund entwickeln können. Schenke du Gnade und schenke Weisheit und Kraft für diese schwierigen und verantwortungsvollen Aufgaben. Ja, danke, dass wir auf deine Hilfe rechnen dürfen, uns auf dich verlassen können, in der Gewissheit, dass du uns nicht allein lässt, dass du uns berufen hast zu diesen Aufgaben, aber dass du uns darin auch stärkst und Gelingen schenkst. Herr, danke für diesen Morgen. Danke, dass dein Geist in unseren Herzen wirkt und uns für diese Aufgaben befähigt. Im Namen Jesu. Amen.